Cloud oder Hardware?
Nein, ich komme nicht raus mit dem Zeug, mache ich auch nicht.
Ich bin ein Hardwareiker von Hause aus, aber das Clouding, das ist selbstverständlich auch bei mir angekommen.
Herzlich willkommen zur 62. Episode des Netz-Podcasts. Wir sprechen im Podcast über Aktuelles aus der Netzpolitik mit Bezug zur Schweiz. In dieser Folge sind die Themen Update zur FIP-Revision, Kabelaufklärung vor Gericht und digitaler Schweizer Franken. Wir nehmen am Mittwoch, 28. Mai 2025 auf. Ich bin Jörg.
Mein Name ist Kirei.
Und ich bin der Sven. Ich bringe gleich mal rein in die Rückmeldungen. Wir hatten ja im letzten Podcast, hat die Rahl berichtet, dass sie in ihrer Mikro in Luzern, die ja offenbar unseren Podcast hört, jetzt große Hinweisschilder auf die Videoüberwachung hat. Also ich kann berichten als Rückmeldung, meine Mikro, die hört offenbar den Podcast nicht. Die Schildergröße hat sich nicht verändert und auch nicht die Ankündigung über die dort erfolgte Videoüberwachung.
Und hat sie dich beim Kundendienst beschwert?
Ich denke noch darüber nach, weil ich da auch noch zukünftig einkaufen gehen möchte. Ja.
So.
Also schaut gerne mal in eurem Mikro nach, ob es da neue Schilder gibt. Dann würde ich gleich weitermachen und zwar im Hauptteil. Wir wollen euch ein Update geben zur FIP-Revision, also der Vernehmlassung der Verordnungen zur Fernmeldeüberwachung. Erstmal ganz kurz und knapp, um es vorwegzunehmen. Die Kantone sind dafür, die Parteien sind dagegen, die Branche ist dagegen, die digitale Zivilgesellschaft ist dagegen. Und in der Vernehmlassung haben sich viele auf die digitale Gesellschaft bezogen und auch die KVF-N-Kommission hat diese Woche einen besorgten Brief geschrieben mit diversen Themen. Wir haben euch den verlinkt in den Shownotes. Dort heißt es, die Kommission verzichtet auf eine Rückmeldung zur Vernehmlassungsvorlage. Sie ist aber sehr daran interessiert zu erfahren, wie der Bundesrat die Vernehmlassungsergebnisse in den beiden Verordnungsänderungen berücksichtigen wird. Und den kann man sich sicherlich anschließen. Auch wir sind dort gespannt, wie die umzusetzen sind.
Vielleicht noch zur Präzisierung, dieser Brief, oder das ist aus der Medienmitteilung von der KVFS, also Ständeratskommission. Und die Nationalrätliche Kommission hat sich aber auch geäußert. Das war schon zum Zeitpunkt, als die Vernehmlassung noch nicht abgeschlossen war. Und sie hat da entsprechend auch einen Brief zu Handen des Bundesrats geschickt.
Ihr seht, der Bundesrat bekommt gerade sehr viel Post und sehr viel Aufmerksamkeit. Und zwar mit den Vernehmlassungsantworten zur FIP-Revision und zwar insgesamt auf 943 Seiten, die ihr euch dann ebenfalls gerne durchlesen könnt.
Für eine Vernehmlassung, für eine Verordnung, ganz schön ordentlich.
Da wurde viel PDF-Papier verbraucht. Ich habe mir diese in Vorbereitung des heutigen Podcasts mich natürlich mit den Vernehmlassungsantworten befasst. Um es offen zu legen, 943 Seiten habe ich mir jetzt nicht durchgelesen, sondern habe dazu bei uns in der Kanzlei ein KI-Tool aus der Schweiz benutzt. Herlock heißen die. Die sind unter anderem zum Einsatz gekommen in dem großen Vincent-Fall, wo man also große Datenmengen auswerten muss. Und dann habe ich mit diesem Tool das Dokument befragt und dann sieht man da sehr schön, welche Personen tauchen wie oft auf, welche Organisationen tauchen wie oft auf, welche Wörter. Man kann das Tool befragen, wer was gesagt hat und so weiter und so fort. Also ein paar Zahlen und Fakten. Proton ist auf 92 Seiten erwähnt, der Bundesrat Bernd Ernst auf 57 Seiten und die digitale Gesellschaft wird insgesamt auf 109 Seiten erwähnt, also damit führend, wenn man so sagen möchte, oder am meisten erwähnt von allen Organisationen. Worum geht es eigentlich dabei? Nochmal kurz zur Erinnerung, wir hatten im 60. Netzpodcast darüber bereits diskutiert. Und zwar soll es eine Identifikationspflicht für Anbieter von Fernmeldediensten geben, und zwar dann auch ab 5000 Nutzer. Das würde dann auch kleinere Anbieter betreffen, aber auch die digitale Gesellschaft, die zum Beispiel ein Tor-Netzwerk zur Verfügung stellt. Und dagegen gibt es erheblichen Widerstand. Einige Pressemeldungen oder Presseüberschriften dazu. Watson schreibt, der Überwachungsstaat Schweiz droht aus dem Ruder zu laufen. Heise schreibt, aus für Anonymität. Schweizer Online-Nutzer sollen sich identifizieren müssen. Inside IT schreibt, FIP-Revision fällt in der Vernehmlassung komplett durch. Und der Blick schreibt, tritt diese Änderung in Kraft, verlassen wir die Schweiz.
Ist das ein Pro oder ein Contra?
wenn Blick droht, die Schweiz zu verlassen.
Na, das war, glaube ich, nicht Blick, sondern vermutlich war es Proton, die sich da entsprechend geäußert haben. Wenn man es so hört, Jörg, also jetzt so von der Presselage habe ich jetzt wenig gefunden, die sagen großartige Revision. Wie fühlt man sich als Politiker, wenn man so eine Nachrichten liest oder auch so eine starke Ablehnung erfährt?
Definitiv nicht gut. Also wenn du als Exekutivpolitiker so eine Vorlage bringst und von allen Seiten eigentlich dagegen geschossen wird. Ich sage jetzt mal, die einzigen, die dafür sind, wie du gesagt hast, sind die Kantone, die, ich jetzt sage mal, dieselbe Rolle innehaben wie der Bund, einfach eine Stufe tiefer. Aber alle anderen sind so dagegen. Also da sagt man jeweils Spaß auf das Referendum, dann sammeln wir nächsten Mittwochnachmittag. Also das wird eine harte Nuss, wenn er da irgendwie etwas... Und vor allem ist dann die Frage, willst du mit der Vorlage überhaupt wirklich weitergehen oder fragst du, hey, wir schmeißen zwei Drittel raus, passen, behalten wirklich das, was wichtig ist, nehmen vielleicht noch etwas hinzu, was die anderen ein bisschen beruhigen kann und probierst es nochmal. Aber sonst, boah.
Also deine Einschätzung ist, die wird eher entweder komplett versenkt oder nochmal komplett überarbeitet.
Also wenn er ohne Reaktion etwas macht, wird ein Antrag sicher sein, nicht eintreten.
Ja, aber das ist eine Verordnung.
Ja, stimmt, sie müssen gar nicht darüber beschließen. Aber wenn du da, also wenn er jetzt das alles ignoriert, dann wird er so viele Vorstöße und Aufträge bekommen, dass er in Arbeit untergehen wird. Ja klar, eben. Also nein, wäre es eine Gesetzesvorlage, Entschuldigung, danke für die Korrektur, dann würden sie wahrscheinlich einige Parteien sagen, nicht eintreten. Also dass man gar nicht mehr im Detail diskutieren, sondern sagt nein.
Zurück an den Absender.
Oder Totgebot gar nichts mehr bringen. Das könnte auch die Aussage sein. Aber ja, es ist nur eine Verordnung, von dem her könnte der Bundesrat sich darüber hinwegsetzen. Aber dann wird er das permanent hören und zwar auch bei anderen Geschäften. Ah ja, dann macht ihr es gleich wie beim FÜPF, ihr hört alle an und macht trotzdem das Gegenteil. Euch kennen wir ja.
Ja, und auch dann könnte es natürlich dann verschiedene Vorstöße geben und das wird auch schon klar sein, dass es auch aus der Wirtschaft Widerstand geben wird. Es wird auch der digitale Zivilgesellschaft Widerstand geben. Es wird Gerichtsverfahren geben. Es wird vielleicht eine Initiative geben. Also das heißt, das Thema wird nicht mehr so schnell weggehen. Und dennoch eben bin ich mir nicht ganz sicher, ob der Bundesrat nicht einfach darüber hinweggeht oder in großen Teilen darüber hinweggeht und diese Anliegen ignoriert, weil das ist jetzt auch etwas meine Historie mit BÜPF und DienstÜPF, also der entsprechenden Überwachungsbehörde, dass sie nicht sehr viel Schnauf an diesen Themen dran sind und wir auch vor der letzten BÜPF-Revision gedacht haben, dass die nicht mehr kommen würde. Da hat es ja auch schon andersartige Vorstöße gegeben und die ist dann dennoch gekommen und sie ist auch durchgekommen. Es hat wohl ein paar kleine Details wurden rausgestrichen, wie irgendwie Vorratsdatenspeicherung auf 12 Monate ausdehnen, aber mit dem allergrößten anderen Teil sind sie durchgekommen und daher das Thema wird nicht einfach weg vom Tisch sein, selbst wenn sie jetzt auf diese Verordnung verzichten.
Ja, aber wenn sie das hart durchziehen, dann haben wir bei der digitalen Gesellschaft Mitgliederzuwachs.
Das haben wir jetzt schon, ja. Das merken wir jetzt schon.
Wir werden mal insofern einwirken, weil wir wissen, dass auch der ein oder andere aus der Bundesverwaltung zuhört und nochmal zusammenfassen, wie so die wesentlichen Argumente waren, die sich in diesen 943 Seiten finden. Die digitale Gesellschaft hat sich, wie gesagt, federführend eingebracht, stellt auf den Datenschutz und den Zugang zu sicherer, vertraulicher Kommunikation ab. Kire, willst du nochmal ganz kurz die Position der digitalen Gesellschaft?
Ja, also die ganze Vorlage, die strotzt vor Ungereimtheiten und schwierigen Details auch in der Umsetzung. Und aber das ganz klar das wichtigste Element ist, und das hast du auch schon angesprochen, das ist die Identifikationspflicht für sämtliche ISPs und vor allem auch Diensteanbieter in der Schweiz, sobald sie eine Benutzerschaft von über 5000 Personen aufweisen. Und das ist, sobald ein Dienst auch nur eine halbwegs erträgliche oder kostendeckende Verbreitung gefunden hat, sicherlich der Fall. Also das dürften dann alle Dienste, die irgendwelche Kommunikation in der Schweiz ermöglichen, darunter fallen. Und wenn die dann diese Identifikationspflicht umsetzen müssen, dann haben wir keine Möglichkeit mehr, uns anonym im Internet zu unterhalten, ohne Überwachung und ohne Vorratsdatenspeicherung zu kommunizieren. Und das ist dann eigentlich genau der zweite Punkt. Das ist ein komplett falsches Zeichen, das wir aussenden, anstatt dass wir für digitale Souveränität, guten Datenschutz, vertrauenswürdige Infrastruktur in der Schweiz arbeiten, machen wir genau das Gegenteil und sorgen unter Umständen dafür, dass entsprechende Dienste und Angebote in der Schweiz nicht mehr angeboten werden können, weil ja eben die ausländischen oder Anbieter, die vielleicht dann ins Ausland ziehen, eben nicht vom Gesetz betroffen wären. Und der dritte Punkt ist, dass eigentlich gar nicht klar ist, wo der Schuh wirklich drückt. Also was wirklich der Grund ist, wieso der Dienst ÜPF oder die Staatsanwaltschaften diese Änderungen möchten. Zumal das ja auch klar ist und dass das auch in der Botschaft herausgekommen ist, dass ja die allermeisten Fälle, wo Informationen für die Strafverfolgung benötigt werden, die paar wenigen größten Provider betrifft, die eh schon diese Identifikationspflichten und dem BÜPF unterstehen. Also dass das eigentlich komplett unverhältnismäßig ist, wenn man jetzt für die paar wenigen Fälle, ich habe jetzt die Prozentzahlen nicht mehr im Kopf, aber es sind tiefe einstellige Prozentzahlen von Fällen, die aktuell bei ISPs betreffen oder Dienstanbieter betreffen, die eben nicht diesen Identifikationspflichten unterstehen. Und auch die müssen aber alle Angaben liefern, die sie haben. Also es ist jetzt überhaupt nicht so, dass jetzt die Strafverfolgungsbehörden im Dunkeln tappen würden.
Danke, Kire. Du hast jetzt so den großen Rahmen dargestellt. Das deckt sich mit dem, was auch weitere Verbände und Vereine sagen, also beispielhaft Swiss ICT, der größte Verband, Schweizer Verband für die ICT-Welt, also der deckt Unternehmen und Nutzer ab. Da war ich insofern involviert über die dortige Politik- und Rechtskommission, wo ich Mitglied bin. Auch der lehnt die entsprechende Revision ab und sagt, dass also die Ausweitung mitwirkungspflichtiger Unternehmen keinen Anlass besteht, weil schon heute die Überwachungsanfragen sich hauptsächlich auf die großen Provider beziehen, die der Ausbau der Überwachungsmaßnahmen einen Eingriff in die Grundrechte darstellen, die Vorlage schwerfällig und undurchsichtig ist, weil die Einführung einer dritten Kategorie oder bei der Einführung einer dritten Kategorie so getan wird, als wären weniger Pflichten gelten, faktisch diese aber vollen Pflichten unterstellt werden und es werden erhebliche Nachteile für den Wirtschaftsstandort Schweiz gesehen und befürchtet, dass Unternehmen auch aus der Schweiz abwandern, weil deren Geschäftsmodell, nämlich die sichere Kommunikation, gefährdet ist. Fazit, um es zu zitieren, die Revisionsvorlage schießt aus Sicht von Swiss ICT weit über das Ziel hinaus und hätte eine in Europa ungesehene und sehr weitreichende Überwachungsregelung zur Folge. Also Wirtschaftsverbände und Zivilgesellschaft da in seltener Einvernehmlichkeit. Weitere Verbände, Internet Society Schweiz, sieht die Attraktivität des Technologiestandortes in der Schweiz gefährdet. Stiftung Konsumentenschutz meint, dass es unverhältnismäßig ist und wirtschaftlich nicht tragfähig ist, wenn diese Unternehmen ab 5000 Nutzer einbezogen werden. Digital Switzerland sieht negative Auswirkungen für den Wirtschaftsstandort. ASUD, und dann kommen wir zu den Zahlen, sieht eine unverhältnismäßige Ausweitung betroffener Unternehmen, da 2024 94% der Auskünfte und 99% der Überwachungen lediglich vier Unternehmen, Swisscom, Salt, Sunrise und Duka Mobil, betrafen. Also da eine ganz, ganz breite Ablehnung. Wir schauen mal zu den Firmen oder die von mir befragte KI hat zu den Firmen geschaut. Proton und Streamer natürlich an vorderster Stelle, die unmittelbar im Geschäftsmodell betroffen sind. Aber auch Salt Mobile sagt, es ist ein schwerwiegender Grundrechtseingriff ohne klare gesetzliche Grundlage und lehnt Phishing Expeditions ab. Also die Datenbeschaffung auf Mutmaßung zu generellen Aufklärungszwecken. Dasselbe Bild, es wiederholt sich faktisch bei den Parteien. Die SVP lehnt die Vorlage ab, weil diese zu Wettbewerbsnachteilen führt und finanzielle und wirtschaftliche Konsequenzen für KMU hat. Die GLP lehnt die Vorlage ab, weil die Vorlage wäre nur durch eine referendumspflichtige Gesetzesrevision rechtskonform zu erreichen. Der Entwurf ist mangelhaft, verwirrend und kaum verständlich. Die Grünen lehnen die Vorlage vollumfänglich ab, da sie zu mehr Überwachung der Bevölkerung führt. Und auch die SP lehnt die Vorlage ab, da angesichts der geopolitischen Unsicherheiten es zentral ist, dass die Schweiz als Kommunikations- und Technologiestandort erhalten bleibt und die Grundrechte schützt. Und last but not least, der Jörg hat es vorhin gesagt, die Kantone da sicherlich aus so ein bisschen Staatsräson etwas freundlicher formulierend. Tessin ist hochbegeistert, also der Kanton Tessin ist hochbegeistert, sieht die Vorlage sehr positiv, weil er endlich mehr Möglichkeiten zur Überwachung schafft und für die Verbesserung der aktuellen Situation. Also im Beispiel des strafrechtlichen Sinne natürlich, muss man auch verstehen, die haben da einen anderen Blick. Die Schweiz, Kanton Schweiz, Anliegen und Bedürfnisse der Strafverfolgungsbehörden sind angemessen zu berücksichtigen. Dann Zürich, der Kanton Zürich sagt, führt zu mehr Rechtssicherheit, aber interessant, dann doch so ein Halbsatz da drinne. Es ist sicherzustellen, dass die Abstufungen und Pflichten für die Anbieter verhältnismäßig und praxistauglich sind. Also da ist kann ich also nicht so ganz volle Begeisterung wie im Kanton Tessin. Und Basel-Stadt begrüßt die Forderung grundsätzlich und kritisiert, dass bestimmte MVP nicht rund um die Uhr verfügbar sein müssten, nämlich Freitag bis zum Wochenende, und das wäre nachteilig für die Strafverfolgung. Auch das gibt's. Also mächtige Ablehnung durch Parteien, Verbände, Firmen. Nochmal die Frage, glaubt ihr, da ändert sich jetzt nochmal was? Oder die Frage, da war jetzt so der Vorschlag auch, kann man möglicherweise dagegen ein Referendum erheben und könnte da tätig werden?
Referendum, nein. Initiative, ja. Threema hat ja schon Gedanken auch öffentlich geteilt in diese Richtung. Aber das ist natürlich eine große Kiste, eine Initiative. Aber würde natürlich dann eine sehr große politische, auch eine breitere politische Debatte lancieren. Da würde es ja dann nicht, wahrscheinlich nicht jetzt nur spezifisch um diese FIP-Revision gehen, sondern halt wahrscheinlich ganz generell, wie wir eigentlich uns zu Privatsphäre, Datenschutz etc. bei den Diensten in der Schweiz uns stellen.
Aber das wäre wahrscheinlich die Schwierigkeit, sich dann einfach einen gemeinsamen Nenner zu finden, was man in diese Initiative, das wäre eine Verfassungsinitiative, reinschreiben will und was nicht. Weil dann viele Parteien oder auch Organisationen sagen, ja, das schon nicht, aber das auch nicht, also zweimal nein. Also und
ich würde jetzt überhaupt nicht darauf abstellen, dass das dann den Ausweg sein könnte. Nein. Lass uns das auf jeden Fall vermeiden und die ganze Chance vorher killen.
Aber gut, Bert Jahns wird ja politisch genug sein, einzuschätzen, dass er sich doch diesen Ärger nicht einholt, wenn er jetzt 1%, also die Zahlen habe ich ja genannt, 1% mehr Überwachung bekommt und 6% mehr Auskünfte bekommt. Eigentlich ist es doch die Sache nicht wert, oder?
Würde ich auch meinen, ja. Und das nächste Argument ist dann noch, das geht natürlich jetzt auch Hand in Hand mit EID-Referendum oder mit der Abstimmung, weil wie würden wir dann diese Identifizierungspflicht umsetzen? Natürlich mit einer EID. Und auf der einen Seite sagen wir natürlich ja, und das bin ich auch nach wie vor überzeugt, dass eine EID eine gute Sache ist, dass die uns viele Möglichkeiten im Internet gibt. Und auf der anderen Seite aber wir natürlich ganz klar verhindern müssen, dass die eben nicht verwendet wird, um dann solche abartigen Forderungen umzusetzen.
Interessanter Punkt. Auch das wird bestimmt im Bund gehört werden. Jetzt ist die Frage, die Vernehmlassung ist ja durch. Die Antworten könnt ihr euch ebenfalls jetzt anschauen. Was man tun kann, ist ja dann, hat ja Kire eben dargestellt. Was ihr noch tun könnt, möchten wir euch kurz darstellen. Es gibt eine Petition bei Compex, auf die wir euch hinweisen wollen. Die richtet sich an Bert Jahns unter dem Motto Demokratie statt Überwachungsstaat. Stand heute, also Mittwoch, 16 Uhr. Sind bereits 9.810 von 10.000 Unterschriften eingegangen. Ihr könnt euch da gerne eintragen, bringt euch da ein. Wir haben es in den Shownotes verlinkt. Und wenn ich Kire richtig verstanden habe, ist das schon eine ganz ordentliche Zahl. Die kann aber durchaus noch gerne etwas deutlicher ausfallen.
Also sie ist eine erfreuliche Zahl, würde ich sagen. Also sie läuft jetzt seit anderthalb Wochen und wir haben fast 10.000 Unterschriften zusammen. Das ist also auch überhaupt nicht fertig, wenn die 10.000 erreicht sind, sondern wir würden es eigentlich gerne sehen, wenn wir so vielleicht bei 20.000 oder so in 2-3 Wochen landen und vielleicht so eine halbe Referendumsfähigkeit schon nur durch diese Petition demonstrieren könnten.
Also nutzt die Tage und unterschreibt dort, wenn ihr der Auffassung seid, wie die Parteien, die Verbände, die Vereine und auch die Wirtschaft. Ich darf das Thema beenden und zwar mit einem sehr nachdenklichen Hinweis für euch und den davon kommt von Adrian Fichter, Journalistin und frühere Podcast-Host. Ich zitiere zu dieser Vernehmlassung. Die Ironie dabei, mit dieser Verordnung werden amerikanische Big-Tech-Konzerne wie Meta noch mächtiger, denn für WhatsApp, wie der Sprecher des Dienstes Überwachung, Post- und Fernmeldeverkehr bestätigt, gelten die Schweizer Gesetze nicht. Ein Grund mehr zu unterschreiben.
Genau.
Dann gehen wir zum nächsten Thema über. Wie angetönt geht es da um das Gerichtsverfahren gegen die Kabelaufklärung? Und zwar der Hintergrund ist, dass vor einer Woche die Digitale Gesellschaft die jüngste Stellungnahme im Gerichtsverfahren gegen die Kabelaufklärung ans Bundesverwaltungsgericht in St. Gallen gesendet hat. Seit unserer letzten Angabe, die war im Juni 2024, haben sich einige Beteiligte am Verfahren äußern können. Einerseits hat der eidgenössische Datenschutzbeauftragte eine Stellungnahme abgegeben oder wurde aufgefordert, um sich zu äußern. Die Aufsichtsbehörde ABND hat eine Stellungnahme abgegeben, der Dienst Cyber und elektromagnetische Aktionen, CEA abgekürzt, das ist der Dienst, der im Namen des Geheimdienstes die Kabelaufklärung durchführt, hat Stellung genommen, und der Nachrichtendienst selber. Sicherlich am interessantesten von allem ist die Ausführung vom Dienst CEA, der ja eben, wie gesagt, für den Geheimdienst die Kabelaufklärung technisch durchführt. Das ist eine Abteilung vom Schweizer Militär, auch wunderschön abgekürzt oder benannt als Kommando Cyber. Und sie machen in ihrer Stellungnahme jetzt weitere Angaben, wie das internationale Routing funktioniert und wie sie dann darauf aufbauend die Daten gezielt abgreifen würden. Sie gehen, so jetzt als ein Beispiel, in diesem Fall von einem eher idealtypischen Situation aus und denken oder gehen davon aus, dass zum Beispiel ein Schweizer ISP, also eine Firma, die Internetanschlüsse an Firmen oder Privatpersonen anbietet, sich zum Beispiel eine Mietleitung nach Frankfurt besorgt und darauf und über diese Glasfaser den Transport ins Ausland gewährleistet, also in dem Sinn die Anbindung ans große, weite Internet. Interessant ist, dass sie auch in diesem Fall oft nicht die Daten beim Transportdienstleister abzuzapfen scheinen, also der Geheimdienst oder das Kommando Cyber, sondern dass sie auf den ISP, der diese Leitung anmietet, zugehen und diesen zur auffordern oder durch eine Verfügung dazu verpflichten, die entsprechenden Leitungen auszuleiten. Also beim ISP, der diese Leitung anmietet und nicht bei der Firma, die diese Glasfaser tatsächlich besitzt oder legt und sie dann weiter vermietet. Dabei fußen eben die Bestimmungen aus dem Gesetz auf den Begriff der Signale, die ins Ausland gesendet werden. Also es geht darum, eben diese internationalen Signale abzuzapfen und dem Geheimdienst zur Verfügung zu stellen. Und aus diesem Wortbegriff sieht man auch, dass es eben nicht um IP-Verbindungen geht, also um Datenpakete in dem Sinn, sondern eben um diese elektromagnetischen oder optischen Signale, die übertragen werden. Was aber tatsächlich wahrscheinlich der Fall ist, dass es schwieriger ist, an diese Transportdienstleister heranzukommen, als an die ISPs und daher wahrscheinlich eben der Geheimdienst respektive das Kommando Cyber auf die ISPs zugeht und diese dazu verpflichtet und eben nicht diese meist internationalen Transportdienstleister. Tatsächlich ist es zudem so, dass der meiste Verkehr aus Sicht der ISP für ins Ausland im Inland abgewickelt wird. Also das heißt, dass sie gar nicht solche Leitungen anmietet. Das ist insbesondere der Fall, weil es der Tatsache entspricht, dass rund 80% des Traffics den ISPs ganz allgemein stemmen müssten, mit den fünf größten AS abgewickelt wird. Also das ist dann zum Beispiel Microsoft, Google oder Netflix und diese dann die Daten innerhalb von ihrem AS über die Grenze spedieren.
Kurze Nachfrage, also die Abkürzungen sind ja zahlreich, ISP ist Internet Service Provider. Was genau ist der AS? Ich glaube, das ist kein allgemeiner Begriff.
Ein AS, das ist ein autonomes System und das wird von einer Organisation betrieben, wenn du so möchtest, eine Organisation internes Netzwerk. Und an den Grenzen von einem solchen autonomen System, da werden Daten international geroutet. Also wenn wir davon sprechen, dass das Internet eigentlich eine Verknüpfung von Netzwerken ist, dann verknüpft das Internet diese autonomen Systeme. Also es gibt ein Routing innerhalb dieses Systems. Das sind Routing-Tabellen, die gucken, wo ich ein IP-Paket hinschicken muss, innerhalb von diesem AS. Und dann gibt es Übergangspunkte, und da geht es dann ins Internet, also wenn sie eben mit den anderen autonomen Systemen verbunden werden.
Danke.
Gut, und nun ist es typischerweise so, dass zum Beispiel ein kleinerer oder auch mittelgroßer ISP, das ist jetzt so die Praxis, in der Regel direkte Peerings, also Datenaustauschpunkte mit diesen großen AS plus einigen weiteren in der Schweiz pflegt und unterhält. Und dann zusätzlich vielleicht noch zwei Transitanbieter. Das sind dann die, die allen anderen Traffic entgegennehmen oder mit ausgetauscht wird, die eben nicht diese 80% beinhaltet, die eben mit diesen Handvoll AS ausgetauscht werden können. Und eben diese Transitanbieter hat man dann typischerweise zwei, damit man eine gewisse Ausfallsicherheit hat. Also wenn einer von beiden die Verbindung aus irgendeinem Grund nicht funktioniert, dann kann auf den zweiten ausgewichen werden. Und diese Transitanbieter sind dann eben eigentlich zuständig, damit aller Traffic, der nicht zu diesen paar wenigen AS geht, dann ausgetauscht werden kann. Und mit dieser Konfiguration kann dann ein ISP allen Traffic in die ganze Welt empfangen und senden. Und da gibt es so ein paar typische Transitanbieter, das sind große internationale Firmen, das ist zum Beispiel Cogent oder Hurricane Electric, Colt, Sparkle oder auch Telekom Italia. Das sind so ein paar Organisationen, die da interessant sind. Was man jetzt aus dieser ganzen Architektur oder Darstellung schlussfolgern kann, ist, dass prinzipiell, und das ist jetzt aus der Logik der vom Nachrichtendienstgesetz oder wie das formuliert ist, nur internationale Leitungen, also auf denen tatsächlich ein solches Signal übertragen wird, abgeschnorchelt werden dürften. Also es geht da tatsächlich um diese Signale, die dann eben in elektromagnetischen oder optischen Signale sind, die in dem Sinn in Betracht gezogen werden oder die als Kriterium gelten, dass sie in die Hände des Geheimdienstes oder dem Dienst CA fallen dürfen. Und typischerweise, und ich glaube, dass das ist in der Theorie und dann sicherlich auch in der Praxis so, dass natürlich dann nicht tatsächlich das Signal ausgeleitet wird, sondern bevor es kodiert wird. Also das heißt dann tatsächlich auf dem Level von IP, also dass IP-Pakete ausgeleitet werden, aber halt unmittelbar da, wo sie in dieses elektromagnetische Signal oder in dieses optische Signal umgewandelt werden. Und das ist dann aber auch immer halt davon abhängig, wer auch tatsächlich dann diese Leitung betreibt. Also ist es ein Transportdienstleister, der halt internationale Glasfasern hat? Ist es ein Transitanbieter, der eben eigentlich für die internationale Konnektivität, für lokale ISPs sorgt? Oder ist es dann eben auch innerhalb von einem autonomen System, weil halt eben Microsoft oder Google auch internationale Leitungen besitzt? Also das wären dann eigentlich die Zugriffspunkte für den Geheimdienst oder für den Dienst CA, um die Kabelaufklärung anzuzapfen. Jetzt noch ein weiterer Fakt, und das war mir auch nicht ganz so bewusst, ist, dass es tatsächlich auch so ist, dass es komplett grenzüberschreitende Leitungen gibt, dass also eine Leitung im Tessin aus Italien in die Schweiz kommt, dann bis nach Zürich führt, da einmal verstärkt wird, weil das Lichtsignal sich mit der Zeit abschwächt. Das muss so irgendwie alle 100 Kilometer, 200 Kilometer oder so mal verstärkt werden und dann in Basel das Land wieder verlässt. Und wenn man jetzt eigentlich rein aus der Logik von der Kabelaufklärung und von dem Gesetz und wo das die Kabelaufklärung auch herkommt und es eben eigentlich ja eine Auslandsüberwachung darstellt, dann dürften aus dieser Logik eigentlich nur genau diese überwacht werden und eben nicht alle anderen Kabel, wie wir sie jetzt in der Praxis im Rahmen der Kabelaufklärung sehen, weil ja, und das ist ja dann eben die nächste Konsequenz, wenn es nicht eine solche Leitung ist, also wenn es eine Leitung ist, die tatsächlich den Ursprung in der Schweiz oder das Ende in der Schweiz hat, ja auch immer eine IP in der Schweiz betroffen ist und also immer eigentlich ein Kommunikationspartner, wenn man so möchte, in der Schweiz liegt und daher inländischer Verkehr betroffen ist, der ja eigentlich eben nicht im Fokus der Kabelaufklärung sein dürfte. Und was wir jetzt aus dem ganzen Schlamassel und aus der ganzen Diskussion folgen und wo wir jetzt eigentlich auch im Konflikt mit dem Geheimdienst und der Argumentation vom Geheimdienst liegen jetzt am Bundesverwaltungsgericht, dass wir eben sagen und nochmals darauf pochen, liebes Gericht, zieh nun endlich auch entsprechende ExpertInnen bei und guck dir genauer an, wie das Internet funktioniert, guck dir genauer an, wie der Geheimdienst und der Dienst CA argumentieren und ob das passt und ob jetzt da halt eben tatsächlich überhaupt eine solche grundrechtskonforme Überwachung möglich ist. Wir sind überzeugt, dass dem nicht so ist oder sein kann.
Nochmal zur Nachfrage, Kira. Also du hast ja gesagt, der Geheimdienst darf ja eigentlich bloß den Auslandsverkehr überwachen.
Ja.
Dann darf der nur am ISP, also der wird sicherlich am ISP höchstwahrscheinlich abgreifen, beim ISP abgreifen die Daten. Gibt es denn Leitungen, die ausschließlich in der Schweiz sind oder ist nicht der Internetverkehr eigentlich so, dass der international ist?
Ja, also es gibt alle drei Typen von Leitungen. Also natürlich gibt es Leitungen, die sind nur in der Schweiz. Die beginnen und enden in der Schweiz und es gibt Leitungen, die führen von der Schweiz ins Ausland und eben eine solche neuere Tatsache, das war mir bis jetzt auch nicht so bewusst, bis erst jüngst gibt es tatsächlich auch Leitungen, die die Schweiz wirklich durchqueren, also die eigentlich wirklich keinen Traffic für oder aus der Schweiz führen, sondern rein durch die Schweiz gehen und was in der Schweiz einzig passiert ist, dass das Signal verstärkt wird.
Also das wäre wie so Autobahn durch den Gotthater Lastwagen von Italien nach Deutschland und wieder zurück.
Ja, oder im Prinzip der Lastwagen auf der Bahn.
Und irgendwie
du wirst irgendwie vor Chiasso wirst du verladen und nach Basel wirst du wieder entladen. Oder wo dann das Terminal auch immer ist. Ja, genau.
Gut, aber die wären ja zulässig. Der spannende Teil ist ja die anderen, wo sie dann abgreifen und möglicherweise Daten erheben, die sie nicht erheben dürfen, richtig?
Ja, also der Punkt, also die Schlaumeierei ist natürlich, oder da kommt ja die ganze Sache auch her. Ursprünglich war das, oder ist ja das die Weiterentwicklung der Satellitenaufklärung, also wo halt der Traffic über Satellit übertragen wird, wo man aus der Logik eben noch irgendwie sagen konnte, ja, das ist ausländischer Verkehr, also dürfen wir das abschnorcheln. Jetzt in Klammern, wie wenn die ausländischen Leute oder Personen nicht auch Menschenrechte hätten, aber das war so die Logik, die dahinter steht. Das ist irgendwie keine Schweizer Organisationen, keine Schweizer Personen, also dürfen wir da mal reingucken. Und das war dann natürlich in der Historie so, als immer mehr von diesem Verkehr dann sich auf die Glasfasern verlegt haben, war dann die Überlegung da, die Anführungszeichen Notwendigkeit da, ja, wie kommen wir jetzt an diese Daten ran? Ja, die Leitung, die im Ausland ist, die kann ich aus der Schweiz nicht abzapfen, also zapfe ich halt die Leitungen an, die von der Schweiz ins Ausland geht, aber da haben wir dann eben die Tatsache, dass der allermeiste Verkehr, der über diese Leitung geht, irgendeinen Bezug zur Schweiz hat, weil er halt eben ja von der Schweiz ins Ausland oder umgekehrt führt. Das liegt irgendwie in der Natur der Sache. Und dann hat man sich natürlich so Hilfskonstrukte überlegt und gesagt, ja, wie machen wir das? Und dann filtern wir da irgendwie raus. Aber es ist halt tatsächlich so, und das steht im Gesetz so, sobald im Verkehr eine Lokation oder ein Teilnehmer und gemeint ist IP-Adresse im Ausland ist, dann darf es verwendet werden. Und das ist dann aber auch wieder logisch oder immanent. Wenn ich eine Leitung habe, die von der Schweiz ins Ausland führt, dann ist sehr, 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 sehr wahrscheinlich, dass eine IP-Adresse in der Schweiz und eine IP-Adresse im Ausland ist. Also darf der Verkehr verwendet werden. Und dann gibt es noch die Einschränkung, dass ich keine Begriffe aus der Schweiz mit verwendet werden dürfen, die jetzt also irgendwie eben eine Schweizer Person betrifft. Aber indirekt kann ich auswerten. Also wenn ich dann Traffic entdecke, die dann eben tatsächlich auf eine unmittelbare Bedrohung irgendwie auch mit Schweizbezug führt, kann ich die natürlich dann dennoch verwerten. Also es würde ja auch dann tatsächlich auch keinen Sinn machen. Also stellen wir mal vor, wir haben diese ganze Apparatur aufgebaut und jetzt hätte man tatsächlich irgendwie einen unmittelbaren, konkreten, krassen Vorfall und ich dürfte diese Daten nicht auswerten. Also ist natürlich wie immanent und logisch, dass es den Mechanismus und auch entsprechend die gesetzlichen Grundlagen gibt, dass dann das durchgereicht werden kann an den Geheimdiensten, dass dann da entsprechende Folgen daraus wirken.
Vielleicht hätte der Geheimdienst jemanden fragen sollen, der sich damit technisch auskennt, oder? Dann hätte er sich das Verfahren erspart.
Ja, also es ist also zugegeben, es ist äußerst komplex und ich würde auch meinen, auch der Geheimdienst und der Dienst Cyber haben ihre liebe Mühe, da entsprechend die Umsetzung zu machen und in ihrem Sinne das Möglichste rauszuholen. Auch für uns ist es schwierig zu verstehen und darum stochen wir auch so viel und oft nach, weil eben das Ganze ja auch geheim umgesetzt wird, um da eben eigentlich Licht ins Dunkel zu bringen. Und natürlich für das Gericht ist es noch viel schwieriger, das zu verstehen, dass sie jetzt auch nicht unbedingt von der Praxis sind. Und entsprechend legen wir ihnen wirklich mit Nachdruck nach, da die entsprechende Expertise eben sich ins Haus zu holen. Wir werden da auf jeden Fall die Sache weiter verfolgen, was es da auch noch gibt in diesem Verfahren. Und eigentlich ein wichtiger oder interessanter Aspekt ist, und das ist ja auch jetzt früher im selben Verfahren ja aufgefallen, dass das Kommando Cyber ja zugegeben hat, dass sie diese ausgeleiteten Daten, also alle diese Datenströme, die aus der Kabelaufklärung am Grund, der Grund sind oder die Grundlage sind, worin man mit diesen Suchstichworten suchen kann, dass diese auch aufbewahrt werden, und zwar für mehrere Monate. Und als wir natürlich auf diese Information gestoßen sind, also als diese Retrosuche oder diese Daten, die sie für die Retrosuche aufbewahren, zugegeben haben, sind wir dann natürlich schnurstracks hingegangen und haben Einsichtsgesuche gestellt auf Basis vom Datenschutzgesetz und auf Basis vom Nachrichtendienstgesetz und gesagt, wir sind die digitale Gesellschaft, also das war das eine Gesuch und das andere Gesuch habe ich persönlich gestellt, ich bin ja auch Mitbeschwerdeführer als Privatperson und liefert mir alle Daten und alle Informationen über mich, die in diesen Daten von der Retrosuche eben vorhanden sind, also in diesen allzu riesigen Datenströmen. Das gab dann zuerst ein Ping-Pong zwischen dem Dienst CEA, also dem Kommando Cyber, der die Auswertung macht und die Daten erhebt, und dem Nachrichtendienst, weil niemand wollte datenschutzrechtlich verantwortlich sein für die Datenbearbeitung. Also es ging wie die heiße Kartoffel hin und her. Und mittlerweile haben wir dann insistiert, und es gibt ja dann auch eine rechtliche Bestimmung, wo man sagt, ja, du, wenn du nicht verantwortlich bist, aber die Daten hast, dann gib sie dem Verantwortlichen und der muss dann Auskunft geben. Mittlerweile scheint tatsächlich so, dass der Dienst Cyber aus den beiden Sichten, also aus Sicht der beiden Organisationen verantwortlich ist. Und jetzt haben sie sich aber etwas anderes Schlaues ausgedacht und die jüngste ziemlich absurde Begründung ist, wieso dass sie diese Daten nicht herausrücken, und die möchte ich gern euch im Wortlaut nicht vorenthalten. Die lautet: Die Verwendung von Angaben über schweizerische, natürliche oder juristische Personen als Suchbegriffe ist nicht zulässig. Artikel 39 Absatz 3 Nachrichtendienstgesetz. Und das stimmt auch, das ist komplett korrekt, das habe ich ja auch vorhin schon angetönt, dass eben nicht nach schweizerischen Personen gesucht werden darf. Das ist aber eine Einschränkung, die für den Geheimdienst gilt, die also der Gesetzgeber eingebaut hat, dass eben nicht in erster Linie schweizerische Personen gesucht werden. Das hat aber überhaupt nichts mit dem Einsichtsrecht zu tun. Der Dienst CA schließt jetzt aber aus dieser Bestimmung messerscharf, und jetzt eigentlich wieder ein Zitat: Eine Suche in den von Aufklärungssystemen des Dienst CA erfassten und gespeicherten Daten der digitalen Gesellschaft können wir nicht durchführen, da dazu unzulässige Suchbegriffe zur Anwendung kommen müssten. Zudem würde eine Suche dem Grundsatz widersprechen, Eingriffe in Grundrechte auf das Notwendige zu beschränken. Da sind wir doch beruhigt.
Also man muss doch mal sagen, juristisch gesehen, man kann doch sehr dankbar sein, dass sich der Geheimdienst um deine Grundrechte kümmert. Ist doch hervorragend. Rechtlich ist es so, wie du es dargestellt hast, natürlich das NDG beschränkt den Geheimdienst natürlich in seiner Arbeit oder gibt dem einen Rahmen vor, einen gesetzlichen Rahmen, in dem der sich bewegen darf. Du behältst aber natürlich trotzdem dein Auskunftsrecht nach DSG, was du ja als, als juristische Person nicht geltend machen kannst, weil die nach DSG natürlich die Daten der juristischen Person nicht erfasst sind, aber als natürliche Person natürlich entsprechend geltend machen kannst. Und was jetzt ein bisschen unverständlich für mich in der Tatsache ist, also wenn man jetzt nach Erik Schönenberger sucht in dieser Datenbank, mehr ist ja nicht angefragt und mehr kannst du ja auch nicht anfragen, welche unzulässigen Suchbegriffe, also ob das an sich schon der unzulässige Suchbegriff ist, was ja sein könnte, weil der sagt, wir dürfen es ja nicht speichern.
Nein, aber, also aus Sicht des, also das Nachrichtendienstgesetz sagt, dass der Geheimdienst nicht nach Erik Schönenberger suchen darf, weil das eine Schweizer Person ist. Aber das heißt ja nicht, dass ich aus diesem Grund meinen Namen nicht verwenden kann oder der nicht verwendet werden kann, um das Datenauskunftsrecht beanspruchen zu können.
Genau, und er soll ja nicht nach NDG tätig werden, er soll nach Datenschutzgesetz tätig werden. Insofern hat er nach Datenschutzgesetz natürlich eine Auskunftspflicht.
Genau.
So, ansonsten würde ja jeder Auskunftsverpflichteter immer sagen, wir können danach nicht suchen, weil wir irgendeinen anderen Grund haben. So, also dann würde ja das ohne die schon schwer umzusetzende DSG ja völlig leerlaufen. Ich will den Geheimdienst nicht beraten oder so, aber ich glaube, die abschließendere und schlüssigere Antwort wäre gewesen, wir führen keinen Erik Schönenberger in unserem Datenbestand.
Ja, nur hätten Sie natürlich dann da auch irgendwie tatsächlich glaubwürdig machen müssen, dass Sie tatsächlich auf diese Daten gesucht haben.
Nee, du musst im Auskunftsersuchen, musst schon ordnungsgemäß und wahrheitsgemäß mitteilen.
Genau.
So, ne?
Ja, genau.
Da gibt es sicherlich ein paar Ausfluchtmöglichkeiten.
Ja,
also als klar, Jurist hätte ich Ihnen höchstwahrscheinlich, in der Beratung hätte ich gesagt, also guckt mal so ein bisschen, ihr dürft es ja nicht haben, also insofern kann die Auskunft ja bloß negativ sein.
Doch, klar haben dürfen Sie das natürlich schon. Also wenn Sie ja alle Datenströme, die Sie in die Finger bekommen, in eine Datenbank packen, dann besteht eine Wahrscheinlichkeit, dass es da Daten über mich oder über die digitale Gesellschaft respektive über uns alle drin hat. Das ist ja gerade das, was wir an der Kabelaufklärung bemängeln, dass es eben eine Massenüberwachung ist und dass ja da eben die Daten von uns allen anfallen. Und was jetzt aber das von mir aus gesehen das Interessante oder das Krasse an diesem Fall ist, dass wir da in einer Gesetzeslücke sind, weil das Nachrichtendienstgesetz beschreibt, welche Einsichtsrechte oder welche Einsichtsrecht eben wir nicht haben in die Daten, die beim Nachrichtendienst gespeichert sind. Das sind Ausnahmebestimmungen zum Datenschutzgesetz. Und diese gibt es nicht für diese Daten, die beim Dienst CA anfallen. Weil meines Erachtens hat der Gesetzgeber gar nicht im Blick, dass es eben diese Datenbank für die Retrosuche beim Kommando Cyber, beim durchführenden Dienst gibt und daher gibt es da keine Bestimmung. Und das heißt auch, dadurch, dass es diese Ausnahmebestimmung nicht gibt, Zugriff auf diese Daten kriegen. Also das wird noch ein spannender Fall sein, um das weiter zu beobachten, wie das ausgeht. Also wir werden da auch jetzt unabhängig von der Beschwerde gegen die Kabelaufklärung da dranbleiben. Wir werden weiterhin nachhaken. Lassen wir es für den Moment bei der Kabelaufklärung. Und kommen wir zum dritten Thema.
Kommen wir zum dritten Thema. Es geht um deinen lieben Mann und um das Geld. Der digitale Schweizer Franken, unser Geld der Zukunft, das ist der Titel einer Studie der TA Swiss. Ich glaube nicht, dass TA Swiss ein Haushaltsbegriff ist. Das ist eine Stiftung und TA steht für Technologieabschätzung. Diese Stiftung macht immer wieder größere Analysen zu Themen, eben zu Technologiethemen. Das können aus ganz verschiedenen Bereichen sein. Da kann es um Biologie gehen, DNA-Analysen, Klima, vieles aber auch IT, Sprachmodelle, KI und Demokratie, Deepfake, aber auch mal Fleisch- und Milchersatzprodukte. Kurzum, alles moderne Technologien, wo man ein bisschen abschätzen will, was sind die Auswirkungen für die Gesellschaft und den Staat. Was zu sagen ist, TA Swiss ist unabhängig, es wird finanziert vom Schweizer Staat und der Auftrag ist im Bundesgesetz über die Förderung für Forschung und der Innovation festgeschrieben. Also ein klargesetzlicher Auftrag, die Finanzierung ist gesichert, aber sie sind unabhängig. Unabhängig von Politik, Wirtschaft oder Forschung und ist den wissenschaftlichen Prinzipien verpflichtet. Das ist etwas, was es in der Schweiz noch ab und zu gibt, dass eine Institution vom Staat finanziert ist. Der Staat aber schlussendlich keinen Einfluss nehmen darf, welche Themen sie genau sich annehmen und was ihre Lösungsvorschläge, Konklusionen, Fazit sind etc. Ich selber durfte an diesem Bericht sogar ein bisschen mitarbeiten. Es ist dann meistens so, dass sie Experten zusammenstellen, die die Hauptarbeit, die Hauptrecherche machen, aber auch immer noch ein Gremium haben, eine Begleitergruppe mit Experten und Stakeholdern aus den verschiedensten Bereichen. Und beim digitalen Franken haben sie unter anderem auch zur Politik genommen. Und ich war damals noch im Nationalrat und da haben sie mich angefragt, insbesondere auch eines Vorstoßes des Gnutalers, den wir auch schon im Podcast besprochen haben, haben sie gedacht, das ist eine gute Vertretung der Politik, der versteht etwas von der Politik, aber auch von IT und hoffentlich von Geld auch. Und ich durfte da mitwirken. Also als Begleitgruppe hatten wir dann mehrere Sitzungen, so alle 3 Monate etwa war das, glaube ich, schätzungsweise, wo wir Inputs gegeben haben, den aktuellen Stand, Rückmeldungen gegeben haben, ist er so verständlich, wie ist er ausgewogen, fehlen gewisse Aspekte und unsere Meinungen hineingeben konnte. Jetzt, es geht um Geld, um digitales Geld. Jetzt Geld gibt es schon sehr, sehr lange und es wurde über die Jahre auch, ich sage jetzt mal, ein bisschen stärker elektronisch. Also nach Bargeld kam die Kreditkarte, dann kam der Bankomat, wo man rund um die Uhr Geld beziehen konnte. Es kam Online-Banking auf, Online-Bezahlungen in diversen Jobs. Dann kam langsam Fintech auf, also ganz neue Finanzprodukte, die auf Internet und im elektronischen Austausch bestehen. Und für den normalen Benutzer kamen dann solche Dinge wie Twint, PayPal, Google Pay etc. auf. Und ein anderer Begriff, den ihr, wenn ihr mit E-Geld hört, sicher auch so von den Sinn kommt, das ist das ganze Bereich der Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin und den DLT-Systemen, also wo man versucht, eben jetzt nicht mehr eine Zentralbank ins Zentrum einer Währung zu stellen, die vom Staat gesteuert wird oder zumindest auch einen Auftrag hat, und das Vertrauen in die Währung sicherstellen soll. In der Schweiz ist das die Schweizerische Nationalbank, die hat international einen extrem guten Ruf und darum gilt auch die Schweizer Währung als sehr stabil. Auch die Europäische Zentralbank ist gut unterwegs, die amerikanische, aber in anderen Staaten haben die Zentralbanken häufig einen schlechteren Ruf, dass sie von der Politik gesteuert werden und allgemein die Wirtschaft in diesen Ländern nicht so funktioniert. Und das führt dann dazu, dass deren ihre Währungen eher große Schwankungen haben, krisenanfällig sind etc. Und einer der großen Gründe, warum sich ja gewisse mit Kryptowährungen beschäftigen, ist der Fakt, dass jetzt eben nicht mehr eine zentrale Institution das Vertrauen in die Währung bringen soll, sondern jetzt eben ein dezentralisiertes System, also Bitcoin ist der erste und der große Bekannte, dass jetzt also die Bitcoin nicht mehr an einem Ort ist, sondern auf Tausenden verteilt, Tausende gleichberechtigte Benutzer, die die Übersicht haben und eigentlich die Sicherung darin besteht, man kann nicht Tausende oder Abertausende gleichzeitig erpressen, fälschen, korrumpieren, sodass eine Mehrheit immer hinter dem Original, hinter den wahren Zahlen steht und deswegen diese Währung nicht angegriffen werden kann. Und jetzt ist natürlich auch die Frage, was bieten diese Kryptowährungen für Möglichkeiten im Vergleich zu einer Staatswährung? Und das ist jetzt die Aufgabe, die sich TH Swiss ein bisschen angenommen hat. Gibt es hier neue Möglichkeiten einer digitalen Währung, die aus Sicht des Staates sinnvoll und angebracht sind? Das Problem ist nämlich, also heute ist es so, die Schweizerische Nationalbank ist der Währungshüter, aber sie gibt ja das Geld nicht direkt an uns heraus. Und da sind immer noch Geschäftsbanken, also da sind die größeren Banken dazwischen, da sind Versicherungen dazwischen. Das ist eben im Bereich, den von der FINMAC kontrolliert und beaufsichtigt wird. Also wenn ihr FINMAC hört, dann sind das genau solche Institutionen, die direkt auch mit der SNB zusammenarbeiten. Und erst dann diese Banken geben euch das Geld, mit dem ihr täglich umgeht, mit dem die Firmen arbeitet, mit dem ihr das Bier bezahlt oder den Küchenbauer bezahlt etc. Und das führt eigentlich immer über eine Bank als Intermediär. Auch Twint hat immer eine Bank, sei das jetzt die ZKB oder UBS oder PostFinance dazwischen, also immer jemand, der das darf. Und diese Wege sind relativ langsam. Und in der heutigen Zeit gibt es immer mehr Geschäftsideen, die darauf beruhen, dass das Geld sehr schnell und sehr feinkörnig fließen muss. Also Kleinstbeträge im Sekundenabstand. Und die heutigen Systeme mit den Banken können das nicht wirklich. Was zum Beispiel der Fall ist, also wenn ihr Strom verbraucht, wird euer Stromanbieter das einen Monat lang zusammenzählen, wie viel ihr verbraucht habt, und euch dann eine Gesamtrechnung schicken. Einem Online-Dienst zahlt ihr vielleicht 100 Franken a Konto und dann wird er den Service so lang bieten, bis diese 100 Franken aufgebraucht sind. Also da hat es immer so einen Zwischenmechanismus, um den Service zu bezahlen. Und gewisse Anbieter möchten jetzt eben das ausschalten, dass man direkt die Leistung gegen den Betrag austauschen kann in Bruchteilen von Sekunden, ohne die langsame Bank dazwischen. Das ist eine Anforderung an die neue Geldwelt, die auch vor allem aus der Wirtschaft kommt. TH Swiss hat jetzt von den zahlreichen Technologien und Kombinationen, die es gibt, 4 Varianten sehr genau angeschaut. Das sind die sogenannten tokenisierten Bankeinlagen, das sind Stablecoins, Central Bank Digital Currency, CBDC und die synthetische Variante davon. Was jetzt ein bisschen speziell ist, und da können wir nachher am Schluss oder später gerne noch darauf zurückkommen, all diese Varianten basieren auf Blockchains. Mit allem Vor- und Nachteilen. Jetzt die tokenisierten Bankeinlagen, das ist eigentlich etwas relativ Ähnliches wie Bankguthaben, also auch das wird primär von den Banken verwaltet, das ist jetzt nicht mehr der Franken direkt, sondern es sind so einzelne Token, die einen Wert widerspiegeln, die sehr schnell eben verarbeitet werden können. Vorteil hier ist, es sind nach wie vor die Banken eigentlich in der Hauptrolle, das geltende Recht, das für Banken gilt, kann man relativ einfach auf das anpassen. Stablecoins, das sind Kryptowährungen, eben meistens auch in der Blockchain gespeichert, die aber gedeckt sind, und zwar mit Werten außerhalb des Kryptoraums, außerhalb der elektronischen Welt. Also wenn ihr eine Kryptowährung erfindet, müsst ihr die überhaupt nicht decken. Wenn die Leute euch vertrauen, dass eure Kryptowährung etwas wert ist, dann werden sie diesen Wert annehmen und damit handeln. Das gibt natürlich aber auch viele Kryptowährungen, die keinen Realwert repräsentieren, hochspekulativ sind. Also Meme-Coins sind so ein Bereich. Also das ist reine Spekulation, Liebhaberobjekte oder was auch immer. Jetzt kann man aber eine Kryptowährung decken. Zum Beispiel, indem man andere Kryptowährungen ankauft und damit einen Warenkorb hat, um das zu stabilisieren. Bei den Stablecoins, die aber die TH Swiss angeschaut hat, müssen das offline in dem Sinn Werte sein, also echte Währungen. Währungen sind nie echt, aber ich sage jetzt mal klassische Währungen oder auch Vermögenswerte wie Edelmetalle, also Gold, Platin etc. Einfach, dass da ein reeller Gegenwert da ist, dass wenn Kursschwankungen kommen und plötzlich viele raus wollen, man einen echten Gegenwert hat und nicht nur Zahlen. Die nächste Stufe wäre dann so ein Stablecoin, von der Zentralbank ausgegeben, das heißt eben Central Bank Digital Currency, CBDC. Dort ist natürlich die Deckung dadurch gegeben, dass der Herausgeber die Nationalbank ist. Also da muss man nicht irgendwie Metall ankaufen, sondern der Staat als solches, die Zentralbank, ist die Stütze, die das stabilisiert. Wo gibt es auch noch wieder Varianten, Wholesome, Retail etc.? Also die Kombinationen sind unendlich. Hier hat die TH Swiss vor allem die Retail-Version, wo auch der einzelne Nutzer das nutzen kann, angeschaut. Und dann gibt es noch die synthetische Variante davon, ähnlich wie der von der Zentralbank, aber das mal sind es die Privatbanken im Land, die diesen herausgeben, aber eben den Gegenwert davon bei der Schweizer Nationalbank ankaufen, ausleihen, also auch da, dass eine 100%ige Deckung gegeben ist. Und da haben sie jetzt eine durchaus gute Analyse gemacht. Ihr könnt die lange Version haben. Ich muss Sven leider nur 400 Seiten, deine 900 Seiten schlage ich nicht. Ihr könnt aber auch gerne die Zusammenfassung lesen. Das sind etwa 18 Seiten zum Lesen. Wir haben sie natürlich in den Shownotes verlinkt. Sie haben dort aufgezeigt, welche rechtlichen Aspekte da sind, aber auch welche technischen und auch Privatsphäre. Also insbesondere, natürlich wenn das über die Bank etc. geht, ist wieder die Frage, wie gut ist die Anonymität gewährleistet. Das ist, sage ich jetzt mal, für den Bürger wichtiger. An anderen Orten ist die Frage, wie gut lassen sie sich in Smart Contracts integrieren. Das ist meistens auf der Business-Seite. Smart Contracts, das ist ein Begriff, den ihr sehr viel lesen wird. Das sind, ich sage jetzt mal, digitale hinterlegte Verträge, die automatische Zahlungen auslösen, je nachdem, was für ein Ereignis stattgefunden hat. Eben, du hast Strom bezogen, tack, wird die Zahlung ausgelöst. Problem bei diesen Verträgen ist teilweise, wenn sie gut aufgesetzt sind, keinen Fehler haben, dann funktionieren die extrem schnell und zuverlässig, machen also auch die Transaktionskosten tiefer, als wenn das über eine klassische Bank gehen müssen. Wenn sie schlecht aufgesetzt sind, bekommen die ein Eigenleben und können dann Zahlungen auslösen, die ein Mensch sofort sehen würde, warte mal, da ist irgendein Fehler passiert, da hat das System seine Grenzen überschritten und dazu führen können, dass das System ein bisschen amok läuft, das ist ein bisschen übertrieben, aber aus dem Ruder läuft. Das ist jetzt so ein bisschen die Abwägungen, was sind die Vor- und die Nachteile. Ich für mich durfte, wie gesagt, ein bisschen die politische Seite einbringen. Und ich muss auch an zwei, drei Orten dort sagen, hey, es gibt noch eine zweite Sichtweise auf eine digitale Währung. Das ist jetzt mehr so die Business-Seite mit diesen Smart Contracts. Aber ich glaube, aus Sicht des Bürgers wäre auch ein digitales Geld erwünscht, das man anonym benutzen kann. Ich sage, Twint ist praktisch, aber jedes Mal, wenn ihr mit Twint zahlt, werdet ihr bei der Bank oder der Post, die dahinter steht, Spuren hinterlassen. Spuren hinterlassen, dass ihr an einem Kiosk oder in einer Beiz was gekauft habt. Nicht was, aber dass ihr so und so viele Franken bezahlt habt. Und ich sage jetzt mal, es nur ein Zigarettenpäckchen ist, dann wird mit der Zeit schon klar, anhand vom Betrag, ja, was er kauft. Und eigentlich wünschenswert wäre ja ein elektronisches Geld, das diese Spur nicht hinterlässt. Das ist eine Idee davon ist der Gnutaler, die, wie gesagt, den haben wir schon mal vorgestellt. Ist im Bericht auch zwei, dreimal erwähnt, ist aber leider nicht der Fokus. Es ist mehr so eine Business-Seite. Jetzt weiß ich nicht von eurer Seite, habt ihr schon mal so von diesen CBDC, Stablecoin so gehört? Und was löst das bei euch aus? Brauchen wir das? Nutzt ihr das?
Nö, nutzen nicht, weil es diese ja nicht wirklich gibt. Oder nur ganz selten gibt und nicht jetzt eben auch als Äquivalent zu einem Schweizer Franken. Auf der anderen Seite denke ich, dass wir einen digitalen Schweizer Franken benötigen, weil die Transaktionen weiterhin und verstärkt digital ausgeführt werden. Das Bargeld wird weiter zurückgehen und die Folgerung muss aus diesem Grund sein und muss jetzt sein und müsste schon lange sein, eben darauf hinzuarbeiten, dass wenn wir einen digitalen Schweizer Franken kriegen und wir werden früher oder später einen bekommen oder jetzt nicht den Schweizer Franken, aber irgendwie die digitale Zahlung wird halt weiter auf dem Vormarsch sein, dass wir da einen Mechanismus kriegen, der dem Bargeld sehr ähnlich ist und eben eine anonyme Zahlung ermöglicht, wie es zum Beispiel eben das Konzept oder auch die Umsetzung des Gnutalers ermöglicht. Also das muss von uns, von meiner Sicht her die Folgerung und die Forderung sein.
Ja, bin ich deiner Meinung, was hier ein bisschen das Problem ist, das ist nicht um die Forderung der Wirtschaft und darum ist die teilweise, es ist schwierig, hier Gehör zu finden in solchen Gremien. Das habe ich da in dieser Begleitgruppe auch gemerkt.
Ja, aber ich glaube, grundsätzlich gibt es diese Forderung schon. Oder wenn wir jetzt auch so darauf zurückblicken, was wir jetzt eben zum Beispiel ja auch im Rahmen der EID geschafft haben, wo wir das Geschäftsmodell eigentlich auch umgedreht haben und gesagt haben, und das hat ja dann auch in der Politik und in der Öffentlichkeit Widerhall gefunden und gesagt, ja, wir möchten jetzt für ein öffentliches Gut, wie es jetzt zum Beispiel eine EID ist oder wie es eben in dem Sinn ja auch ein Geldmittel ist, dass man da eben nicht unbedingt ein Geschäftsmodell schaffen möchte, sondern dass es da hauptsächlich um den Nutzen für die Bevölkerung geht und das damit unter eben die Anonymität oder die Privatsphäre, den Datenschutz einen hohen Stellenwert haben muss. Also ich glaube, da sind wir nicht jetzt, also ich bin sicherlich jetzt vom Prozess her sind wir relativ spät, aber ich glaube nicht, dass das ein verlorenes Terrain ist. Und gerade wenn die Nationalbanken oder die Staaten darüber nachdenken, eine digitale Währung einzuführen, dann ist das genau da der richtige Zeitpunkt und der richtige Hebel, um dafür zu sorgen, dass das eben anonym bleibt, so wie das analog beim herkömmlichen Geld auch funktioniert.
Aber glaubt ihr wirklich, dass eine digitale Währung, wie auch immer die dann ausgebildet ist, anonym bleibt? Also mein Erfahrungswert ist ja, also die vermeintliche Anonymität, die man im Internet ja immer
prosperiert hatte, die gibt es nicht. Du bist faktisch auch nicht anonym, wenn du über Tor-Browser im Internet entsprechend surfst. Ich hätte da so ein bisschen Sorge, ob jetzt die digitale, also ist ja offenbar so, die Wirtschaft will es natürlich, weil es natürlich für die, wenn du sagst, viel schnellere Transaktionen, da zählt natürlich jede Sekunde, ist für die großartig. Du hast nicht mehr die Kosten für Geld, weil Bargeld kostet ja auch, also faktisch viel Geld, das herauszugeben, zu drucken und so weiter und so fort. Aber ich wüsste jetzt, also mein erstes Feeling ist, ich habe zwar selten Bargeld in der Tasche, aber so ein bisschen, wie du sagst, am Kiosk halt mal irgendwie kippen oder Bier kaufen, wo man jetzt nicht unbedingt möchte, dass es auf der Familienabrechnung irgendwie erscheint mit der Karte.
Weißt du, also die komplette und hundertprozentige Anonymität wirst du da nicht haben. Hast du aber im Analogen auch nicht. Also wenn dich jemand erkennt auf der Straße, wenn du etwas nach Hause bestellst oder dir liefern lässt, dann entstehen natürlich auch Informationen. Aber das Entscheidende ist, dass nicht allumfassend über alle deine Transaktionen eben entsprechend Spuren hinterlassen werden, die dich dann wirklich eben gläsern lassen werden, sondern dass es da eben eigentlich dieses Äquivalente von dem, was wir uns gewohnt sind bis anhin, dass wir das ins Digitale hinüber transferieren können. Das müsste meines Erachtens das Ziel sein. Und das können wir digital schaffen, wenn wir das möchten. Die Frage ist, ob das unser gesellschaftliches und politisches Ziel ist.
Also die Schweizer Nationalbank hat bestätigt, dass der Gnuthaler diese Eigenschaften, soweit man sie erfüllen kann, auch erfüllt. Also anonymes Bezahlen, aber ohne dass damit auch noch groß Steuerhinterziehung möglich ist. Das ist ja heute das Problem bei Parallelwährungen oder auch die österreichische Spanda, ich weiß jetzt nicht, ob die Nationalbank heißt, auch die haben das bestätigt. Aber was man einfach merkt, der politische Druck ist noch nicht da, es ist noch nicht in den Köpfen der Menschen. Darum jetzt eben dieser Bericht ist mehr aus den Wünschen der Wirtschaft gekommen, nach tieferen Transaktionskosten, schnellerer Abwicklung, auch stromsparend, auch das wurde im Bericht analysiert. Auch da hat es auf Seite 167 eine spannende Tabelle, wo ihr mal seht, dass Bitcoin sehr langsam ist, PayPal ein bisschen schneller. Gnuthaler ist schon etwa auf diesem normierten System etwa bei 30.000 Transaktionen. Dann gibt es der digitale Euro, der soll noch schneller rechenbar sein. Damit auch das Stichwort, die Schweiz ist nicht das einzige Land, die sich Gedanken macht zu einer digitalen Variante ihres Geldes. Kanada war sehr lange eine Vorreiterin, hat aber ihr Vorgehen sistiert, weil es halt doch eine gewisse Komplexität hat. Und auch die Frage ist, braucht es denn wirklich so zwingend? Es gibt aber momentan sehr viele Forschungs- und Pilotprojekte. Eben der EU, der digitale Euro, ist sehr weit vorgeschritten. Eingeführt ist er erst in 3 Ländern. Keiner davon ist eine Industrienation. Und zwar sind das nämlich die Bahamas, Nigeria und Jamaika. Und die haben das eingeführt, weil sie mit ihrem Bankensystem ihre liebe Mühe haben. Und dann war ihre Idee, hey, komm, wir machen es direkt digital. Wir überspringen den klassischen Bankenansatz und vertrauen auf, und wir probieren es gleich digital. Die Nutzung, der Umfang im Volumen, der ist minimal. Also auch für ein Entwicklungsland ist es nicht irgendwie so, hey, wir überspringen das klassische Geld und gehen direkt aufs Digitale. Und damit haben wir Probleme gelöst. Also für einen Staat ist es nicht ganz einfach, eine digitale Währung zu generieren, die das gleiche Vertrauen genießt und dann auch nicht vom Ausland zu sehr als Spekulations- und Manövriermasse oder auch als Reservewährung missbraucht wird, was dann wieder das Wirtschaftssystem belastet. Also es wird viel geforscht, viel ausprobiert, es wird sicher etwas kommen und ich glaube, wenn wir speziell in der Schweiz mit unseren direktdemokratischen Mitteln hier ein bisschen Einfluss nehmen, könnte man durchaus etwas herausholen.
Machen wir noch kurz Nachrichten und Fundstücke.
Wir fangen an und zwar mit einem Bericht der Republik von Adrian Fichter, die exklusiv berichtet hat, dass Amazon die verweigert, dass die Einsicht in die Cloud-Verträge und zwar mit allen Anbietern oder allen Unternehmen dort nicht möglich sein soll. Da gibt es in den Shownotes einen interessanten Beitrag, den ihr euch gerne durchlesen könnt und wo wir sicherlich später nochmal drauf zurückkommen werden im Podcast.
Ich hätte ein Fundstück, das auf heise.de erschienen ist. Und zwar ist es übertitelt mit Big Brother in der Luft, Flugdatenriese verkauft Milliarden Passagierprofile. Und zwar geht es darum, dass die Unternehmen mit dem Namen Airlines Reporting Corp. Corporation, die mir bisher an ihn auch nicht bekannt war und an der die Lufthansa beteiligt ist, zu der er wiederum auch die Swiss gehört, dass diese Milliarden Daten über Flugreisende sammelt und diese weiter verscherbelt, unter anderem an die Einwanderungsbehörde in den USA.
Aus den USA kommt ein Geschenk, oder besser gesagt, genau gesagt von Microsoft. Sie möchte Europa helfen, die digitale Souveränität auszubauen. Wurde groß angekündigt. Heise.de meint jetzt aber, das ist eher ein trojanisches Pferd und man soll doch bitte sehr das Kleingedruckte lesen. Kommen wir noch zu den Veranstaltungen, und zwar Jugend hackt im Doppelpack. Bei der digitalen Gesellschaft gibt es wiederum für Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren die Gelegenheit, mal ein bisschen zu lernen, auszuprobieren, entwickeln, zu hacken in verschiedensten Arten und Versionen. Es findet dieses Jahr zweimal statt, zum einen vom 15. bis 17. August hier in Zürich in der Bitwäscherei und dann ein bisschen später vom 5. bis 7. September im Chaos-Treff in Bernstadt. Bitte leitet doch diese Informationen an Jugendliche weiter, bei denen ihr vermutet, hey, die hätten mal Spaß daran, das auszuprobieren. Ich glaube, viel Vorwissen etc. ist nicht gefragt. Man soll wirklich, ja, wie Kinder und Jugendliche sein sollen, ausprobieren, testen und scheitern oder Erfolg haben. Das ist nicht das Zentrale. Alle weiteren Infos dazu auf unserer Homepage. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Wir freuen uns über eure Rückmeldungen. Danke fürs Zuhören und freuen uns, wenn ihr uns weiterempfehlt. Tschüss und bis bald.